Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
Mit André Hatting, guten Tag. Neuruppin widmet ihm fast das gesamte Jahr, denn der berühmteste Sohn der kleinen Stadt, der feiert in diesem Jahr 200. Geburtstag. Der hat auch den bis heute beliebtesten Reiseführer über Brandenburg geschrieben. Den Entschluss dazu, den hat er noch als Apotheker in Berlin gefasst. Die Rede ist natürlich von Theodor Fontane. Meine angenehmsten Tage, das hat Theodor Fontane in sein Tagebuch über die Zeit als Apotheker am Krankenhaus Bethanien geschrieben. Hier in Berlin hat er zwar nur ein gutes Jahr gearbeitet, aber das war offenbar entscheidend, denn hier beschloss er, seine Existenz fortan auf den Vers zu stellen, wie er selber schreibt, also nur noch Schriftsteller zu sein. Heute gilt Fontane als bedeutendster Vertreter des deutschen Realismus und noch heute ist die Krankenhausapotheke am ehemaligen Bethanien-Krankenhaus in ihrer originalen Ausstattung aus der Fontane-Zeit zu erleben. Peter Kaiser hat sich die mal angesehen.
Es ist ein bisschen erstaunlich, dass er hier eine Stelle bekommen hat, weil das Krankenhaus war ja eine Gründung von König Friedrich Wilhelm IV. Und das Krankenhaus wurde im Herbst 1847 eröffnet. Die Berliner waren dem König nicht sehr dankbar für das Krankenhaus. Die haben ein paar Monate später die Märzrevolution gegen den König gemacht. Fontane hat mitgemacht bei der Märzrevolution 1848. Umso erstaunlicher ist, dass er hier eine Stelle bekommt. Ich glaube, das hängt zusammen mit Fontanes Mutter. Die war eine sehr fromme Frau und die stand in guter Beziehung mit dem Pfarrer dieses Krankenhauses. Wir kommen in der Apotheke, in der Theodor Fontane mal gearbeitet hat, im ehemaligen Krankenhaus Bethanien.
Ganz weit öffnet Michael de Wey, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Kreuzberg-Museums, die Glastür zur ehemaligen Apotheke. Alles ist in der alten Apotheke noch so wie zu Fontanes Zeiten, beziehungsweise wurde mit Originalen aus anderen Apotheken ergänzt. Alte Wagen, Glasstößel, Kampferschubladen, Gefäße verschiedenster Größen. Vergisst man alles um sich herum, gelingt der Sprung ins Jahr 1848 hier leicht. Und auch das Krankenhaus selbst, dessen alte Funktion noch leicht erkennbar ist, hilft dabei. Das Haus, das noch vom preußischen Architekten und Schinkelschüler Ludwig Stühler entworfen und gebaut wurde, ist heute ein lebendiger Ort der Kunst.
Hier sind zwei Galerien im Haus, hier ist eine Musikschule. Viele Künstler haben hier ihre Werkstätten oder Studios im Haus. Das heißt, hier ist sehr viel Publikumsverkehr.
Die Flure sind hell gestrichen. Es hallt überall in den ehemaligen Krankentrakten, wenn man zur alten Fontane-Apotheke geht. Die wird viel besucht.
Wir haben geöffnet Dienstag, Mittwoch und Donnerstags. Also es kommen Fontane-Freunde, aber es kommt auch sehr viel Laufkundschaft, weil das ist ja heute ein Haus der Künste. Die Leute kommen auch einfach so aus Neugierde mal rein und gucken, was war hier drin. Wir können uns eigentlich über zu wenig Publikum nicht beklagen.
Im Herbst 1848 war der noch keine 30 Jahre alte Theodor Fontane nicht nur froh, hier arbeiten zu dürfen, sondern hier reifte auch einen Schluss heran.
Er hat ja an vielen Orten als Apotheker gearbeitet, aber hier in Bethanien, das war seine letzte Apothekerstelle. Danach hat er als Reporter für Zeitungen gearbeitet, dann war er schon ein bisschen näher dran an dem, was er eigentlich machen wollte.
Meine Übersiedlung in meine neue Stellung fand gerade an jenem Nachmittag statt, wo Bürgerwehr und Volk auf dem Köpenicker Feld herumbataillierten, sodass ich war mit einem Male in einer Schützenlinie, unter Fliegengeknatter meinen Einzug ins Bethanien hielt. Ich hatte von dem Ganzen den Eindruck einer Spielerei gehabt, was es aber doch eigentlich nicht war.
Er hatte zwei Aufgaben hier im Krankenhaus, und zwar, er hat die Krankenhausapotheke versehen. Das war damals nicht so furchtbar viel Arbeit, weil das Krankenhaus noch neu war und man noch nicht genügend Diakonissen ausgebildet hatte und das Krankenhaus dadurch noch nicht voll belegt war mit Kranken. Und er hat zwei junge Diakonissen zu Pharmazeutinnen ausgebildet, und die beiden Frauen, die wurden auch von zu Hause versorgt mit Fresspaketen und die haben ihn dann bewirtet. Also das muss ein sehr angenehmer, schöner Unterricht gewesen sein.
Ein Sonnenstrahl des Glücks, Theodor Fontane, 1848-49 in Bethanien.
Das war mehr als angenehm, sagt Roland Lampe. Es war ein Sonnenstrahl des Glücks. So ist auch der Titel seines in Kürze erscheinenden Buches zu Theodor Fontane im Krankenhaus Bethanien.
Also man kann nicht von einem Normalfall sprechen, weil es im Grunde genommen das erste Mal der Fall gewesen ist, dass Diakonissen zu Apothekerinnen ausgebildet wurden. Das gab es vorher noch nicht und es gab noch keine Vorschriften, wie diese Prüfungen abzulaufen hatten. Das musste alles erst neu geschaffen werden. Mit dem Diakonissenhaus Bethanien in Berlin sollte ein Musterbeispiel geschaffen werden.
Es ging alles ganz vorzüglich, was an dem guten Willen und der großen Gelehrigkeit meiner zwei Schülerinnen lag. Aber ein bestimmtes Verdienst kann ich mir doch auch selber zuschreiben, und zwar das Verdienst, dass ich selber so wenig wusste. Das ist immer ein großer Segen. Je weniger man weiß, je leichter ist es, das, was man zu sagen hat, in Ordnung und Übersichtlichkeit zu sagen.
Fontanes Schülerinnen wurden nicht nur glänzende Apothekerinnen, sie machten sogar später in der Leitung großer Krankenhäuser Karriere. Und Theodor Fontane veröffentlichte in den letzten Monaten seiner Apothekerarbeit am Bethanienhaus sein erstes Buch »Männer und Helden – 8 Preußenlieder«. Die Arbeit als Apotheker war nun für ihn Vergangenheit.
Und die Zukunft, die heißt Schriftsteller. Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 geboren. Das ist dummerweise am Jahresende. Wenn man also ein Fontane-Jahr machen möchte, kann man schlecht am Geburtstag anfangen, denn dann wäre das Jahr nur noch 2 Tage lang. Deswegen beginnt Neuruppin diesen großen Eventreigen schon am 30. März. Dann eröffnen der Bundespräsident, der brandenburgische Ministerpräsident und die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach die große Jubiläumsshow. Nicht nur in Neuruppin übrigens, sondern insgesamt an über 20 Orten in Brandenburg. Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde hat die wichtigsten Orte besucht und sie beginnt ihre Wanderungen durch die Mark natürlich in der Geburtsstadt von Theodor Fontane.
Das Fontane-Jahr wirft in Neuruppin seine Schatten voraus. Auf dem zentralen Kirchplatz in der sehr preußisch im Quadrat angelegten Altstadt steht eine elegant geschwungene Signatur Theodor Fontanes in gelbem Metall. Mannshoch und so lang wie ein Bus.
Hat der Künstler Ruprecht Matthies erstellt im Auftrag der Stadt. Steht hier vor der Kulturkirche. Abends wird die auch noch angestrahlt. Dann sieht man das ganz toll hier mit einem riesen Schattenwurf.
Am 27. Januar 1820 wurde Theodor Fontane in dieser Kirche getauft, erzählt Mario Zetsche, Kulturmanager in Neuruppin und für die Koordination des Fontane-Jahres zuständig.
Noch nicht mal 100 Meter von der Kulturkirche befindet sich die Löwenapotheke, das Fontane-Geburtshaus. Da laufen wir jetzt hin.
Neuruppin, knapp 80 Kilometer nordwestlich von Berlin gelegen, 30.000 Einwohner, nennt sich seit 1998 Fontane-Stadt. Fontane ist hier omnipräsent. Fontane-Therme, Fontane-Platz, Fontane-Denkmal und gleich 2 Fontane-Apotheken.
Ja, genau, aber die echte heißt Löwenapotheke.
Das denkmalgeschützte Fontane-Geburtshaus, die Apotheke seines Vaters, liegt in der Karl-Marx-Straße 84, damals Friedrich-Wilhelm-Straße, nach dem Preußenkönig.
Und hier sind die Eltern mit einer Halbschäse am 27. März 1819 angekommen. Und ein bisschen scherzhaft sagen wir dann, offensichtlich haben sie sich sehr wohl gefühlt, wenn Theodor Fontane 9 Monate später zur Welt gekommen ist.
Die Eltern waren Hugenotten. Fontane selbst hatte ein ambivalentes Verhältnis zu seiner Geburtsstadt. Er fand die Straßen zu breit, die Plätze zu groß für die damals nur 5000 Einwohner, erzählt Zetsche. Theodor Fontane verbrachte seine ersten 7 Lebensjahre in Neuruppin. Dann hatte sein Vater die Löwenapotheke im Casino verspielt und musste in Swinemünde an der Ostsee kleinere Brötchen backen.
Der Vater war ein großer Plauderer. Er konnte eine Gesellschaft unterhalten und war auch sehr kenntnisreich, gerade was Geschichtskenntnisse anbelangte. Und das hat er seinem Sohn in jedem Fall mitgegeben.
Gleich neben dem Fontanehaus findet sich die Fontane Buchhandlung. Groß und gut sortiert für eine Kleinstadt in der Provinz. Liegt das an Fontane? Ja, sagt Chefin Jana Kohler-Vogt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, über die Jahre war Fontane für uns immer eine sichere Bank, was die Touristen betrifft. Also da kamen natürlich früher vor allen Dingen ältere Kulturtouristen. Mittlerweile ist es so, dass wir feststellen, dass sich auch wieder jüngere Leute dafür interessieren. In diesem Jahr wird uns das nochmal einen ziemlichen Besucherstrom bescheren.
Das hoffen natürlich die ganze Fontane-Stadt und die Landkreise rundherum. Bis nach Ribbeck im Havelland, wo der berühmte Birnbaum stand.
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er: Lüt Dirn, komm an Röver, ich hätt ne Birn.
Die beste Eisdiele in Neuruppin bringt zum Jubiläumsjahr einen Fontane-Becher auf den Markt, mit Birnensorbet natürlich. Die Fontane-Buchhandlung wiederum widmet ihr Lesungsprogramm im Jubeljahr nahezu ausschließlich dem großen Dichter und Romancier, erzählt Jana Kohler-Vogt.
Und am 18.08. habe ich gerade ganz frisch erfahren, kommt Corinna Harfuch zu uns und liest auch aus einem Band, da geht es um die Frauen in den Wanderungen, wird im Manesse Verlag im Sommer erscheinen, also da wird die Buchpremiere hier stattfinden.
Was schätzen Sie persönlich an ihm? Mögen Sie ihn als Schriftsteller?
Ja, ich mag ihn tatsächlich sehr gern. Was ich mag, ist, dass er so einen sehr oft einen charmanten Plauderton hat und dass er viel Witz hat, viel Humor und auch sehr selbstkritisch sein konnte. Mal ganz abgesehen davon, dass die Romane auch schön sind, also ich lese die tatsächlich auch gern, aber ich finde gerade auch in den Sachen, die nicht Romane sind, sondern eher in den Tagebüchern, Briefwechseln, da kommt er nochmal ganz anders auf einen zu. Und also dass er auch vor allen Dingen mit viel Humor auch auf sich selber blicken kann, das mag ich sehr gerne an ihm.
Buchhändler Alexander Fries hat es aus Süddeutschland in die Mark Brandenburg verschlagen. Er wandert gern auf den Spuren Fontanes durch seine neue Heimat, erzählt der Schwabe.
Mittlerweile ist es fast ein Hobby von mir, an Wochenenden, wenn ich irgendwo bin, fast immer gibt es irgendwo einen Fontane-Weg oder dann zumindest eine Bank, wo steht, hier hat Fontane schon mal gesessen und sein Brot gegessen. So. Er begleitet einen immer durch die Mark, finde ich.
Brandenburgs Schönheit erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Keine lieblichen Hügel und Täler, von Bergen oder Küsten ganz zu schweigen. Das Land ist flach, böse Zungen sagen gar, eintönig und öd.
Entschuldigung, dafür gibt es auch einen Spruch von ihm. Man muss zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen, um die Schönheit hier eben zu entdecken. Und das stimmt.
Diese Weite, was man eben in Bayern oder in Süddeutschland nicht hat, dass der Blick so weit schweifen kann, das ist für mich direkt das Fontaneland. Also immer an dieses weite Feld aus Effi-Briest muss ich direkt denken, als wenn man mit dem Zug hier durch die Landschaft fährt.
Effi-Briest, Fontanes bekanntester Roman, erschien 1896, 2 Jahre vor seinem Tod im Alter von 79 Jahren. Die Geschichte der unglücklichen Ehe der jungen Effi mit dem viel zu alten und verknöcherten Baron von Innstetten verbindet eleganten poetischen Realismus mit kritischer Gesellschaftsanalyse. Genau diese Mischung habe den bis heute andauernden Erfolg Fontanes ausgemacht, erklärt Peer Trilke, Leiter des Fontane-Archivs in Potsdam. Grundlage sei Fontanes Erfahrung als Korrespondent in London gewesen, wo er einen modernen, erzählenden Journalismus kennenlernte.
Der sich ans Publikum richtet, der nicht mehr gelehrt daherkommt, sondern auch unterhaltend sein will. Und das sind alles auch handwerkliche Erfahrungen, die er macht und die ihm nachher beim Verfassen der Wanderung, aber dann auch beim Verfassen der Romane zugutekommen. Da kann er drauf aufbauen und kann diese eben dann auch sehr unterhaltenden Texte schreiben, für die er ja auch bekannt ist.
Das Fontane-Archiv wurde 1935 gegründet. Heute gehört es zur Universität Potsdam. In einem Magazinraum im Keller, hinter einer schweren Feuerschutztür, verwahrt es einen großen Teil des Nachlasses. Handschriften, die Briefe und Tagebücher.
So aus, sie liegen in den Boxen, in Mappen. Wenn man in diese Mappen schaut, hat man wiederum Umschläge. Jetzt blättern wir mal und machen uns mal auf die Suche.
In einem Erstausgabenschrank stehen hinter Glas die Originaldrucke mit schönen farbigen Einbänden.
Hier sieht man einen der ersten Bände der Wanderungen, wie sie damals als Buch im Verlag von Wilhelm Herz erschienen sind.
In seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg beschreibt Fontane hiesige Landschaften, Menschen, Orte und Sagen. Die Texte erschienen ab 1862, zunächst in Zeitungen und Magazinen. Erst später kamen 5 Sammelbände heraus.
Man könnte sagen, die Wanderungen sind das erfolgreichste kulturtouristische Projekt, das jemals zur Mark Brandenburg verfasst wurde.
Denn Fontane habe Brandenburg damit auf die literarische Landkarte gesetzt, meint Peer Trilke, und mehr noch zur Identität der Mark und der Märker beigetragen.
Fontane hat Brandenburg vor allem als einen historischen Raum von erstaunlicher Kohärenz und erstaunlicher Geschlossenheit erschlossen. Was Fontane mit den Wanderungen durch die Mark Brandenburg gemacht hat, ist ja erstmal nicht weniger als der Versuch, Brandenburg in seiner ganzen historischen Breite und landschaftlichen Vielfalt in eins zu fassen.
Fontane, damals in seinen 40ern, lebte als freier Journalist in Berlin und musste seine Familie ernähren. Geschickt habe er den Bedarf am Markt erkannt, sagt Archivleiter Trilke.
Die Berliner wollten raus ins Umland. Brandenburg war nah von Berlin aus. Fontane lebte ja in Berlin. Und da war viel zu erschließen. Es gab noch viele weiße Flecken in der Geschichtskarte Brandenburgs. Und die zu schließen, das war ein auch finanziell vielversprechendes Projekt.
Tatsächlich verkauften sich die Wanderungen auch in Buchform sehr gut und lieferten Fontane bis an sein Lebensende ein verlässliches Einkommen. Ähnlich wie zu seiner Heimatstadt Neuruppin hatte er auch zur Mark insgesamt ein ambivalentes Verhältnis. Unausstehlich und reizend zugleich fand er, der sein Leben in Großstädten verbrachte, die Märker. Fontane hatte seine Recherchetermine im Umland stets gut organisiert, vorher Kontakte geknüpft, Briefe an mögliche Interviewpartner geschrieben und aufgelistet, was er an Kleidung und Schreibutensilien mitnehmen musste, erzählt Trilke.
Und dann ist er häufig mit der Eisenbahn rausgefahren, soweit wie es ging. Es gab kein geschlossenes Eisenbahnnetz, aber es gab ein zunehmend besser werdendes Eisenbahnnetz. Oder mit der Pferdebahn, soweit es einen rausbrachte aus Berlin. Und dann ging es weiter mit der Kutsche. Gewandert wurde eigentlich nicht, allenfalls auf den letzten Metern.
Das Archiv in einer alten Villa in Potsdam steht Interessierten offen. Es gibt einen Lesesaal und üppige Sekundärliteratur. Seit Anfang März stehen auch in einem Online-Portal 16.000 Datensätze sowie 400 Seiten Handschriften und Dokumente frei zur Verfügung. Darunter das Manuskript zum Roman Der Stichlin.
Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin und noch darüber hinaus eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine menschenarme, nur hie und da mit ein paar alten Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer dieser Seen, die diese Seenkette bilden, heißt der Stechlin.
Und das ist auch der Name der Hauptfigur des alten Stechlins, der als alter Ego des Autors gilt. Zurück in Neuruppin steuert Kulturmanager Mario Zetsche das alte Gymnasium an und tut es damit dem jungen Theodor Fontane gleich, der an einem sonnigen Tag im Jahr 1832 auch dorthin unterwegs war und sich später erinnerte.
Wir gingen nach dem großen Gymnasialgebäude, das die Inschrift trägt, Civibus aevi futuri. Ein solcher Civis sollte ich nun auch werden.
Den Bürgern der kommenden Zeit. Diese Inschrift ziert den großen Bau immer noch. Fontane hielt es nur ein Jahr in der Lateinschule aus, wohl auch wegen des strengen Direktors. Er wurde wie sein Vater Apotheker, wandte sich dann aber bald ganz dem Schreiben zu. Nach Neuruppin kam Fontane noch öfter, um seine Mutter zu besuchen. Sie war nach der Trennung der Eltern in die Mark zurückgekehrt. Sein altes Gymnasium in Neuruppin beherbergt heute die Internationale Fontane-Gesellschaft, die Stadtbibliothek und eine Musikschule. Ein Junge mit Instrumentenkasten eilt herbei.
Darf ich dich mal kurz was fragen? Weißt du, wer Theodor Fontane war?
Nicht so richtig.
Naja, am Ende dieses Jubiläumsjahres weiß er es vielleicht. Die Händler in den Straßen der Altstadt werben jedenfalls kräftig um Kundschaft unter den Kulturtouristen. Mit gelben Bannern locken sie zum Midsommer-Shopping unter dem Motto Effis Dünengeflüster. Im Schaufenster eines Dessous-Ladens steht Fontane als meterhohe Statue aus gelbem Plastik gleich neben einer Puppe, die einen sexy schwarzen Spitzenbody anhat.
Ich bin mir nicht sicher, ob er es gemacht hätte. Ich glaube, er hatte nämlich nicht viel Rummel um seine Geburtstage gemacht. Ich glaube, er hätte mit spitzer Feder wieder mal einen netten Aufsatz geschrieben.
Vorbei geht es am Stadtmuseum, das sich natürlich auch dem berühmtesten Sohn Neuruppins widmet. Neben dem großen preußischen Baumeister Karl Friedrich Schinkel, der 1781 auch hier geboren wurde.
Sicherlich, die umfänglichsten Sammlungen befinden sich sicherlich im Fontane Archiv. Dann gibt es noch Bestände im Märkischen Museum, in der Staatsbibliothek. Es gibt ein bisschen was im Museum. Wir haben zum Beispiel, da ist relativ wenig vorhanden von seinen persönlichen Gegenständen, eine Standuhr, die in seinem Arbeitszimmer stand, die heute auch noch genauso tickt.
Am Fontaneplatz steht das Fontane-Denkmal. Reisemantel, Hut und Stock neben sich, sitzt dort der schnauzbärtige Dichter und blickt in die Ferne. Zufällig kommt Uta Bartsch auf dem Fahrrad vorbeigefahren, die künstlerische Leiterin der Fontane Festspiele, die Neuruppin seit 2010 veranstaltet.
Ich bin zum Beispiel ein Fan seiner Gedichte, seiner Balladen, also da könnte ich ja zerschmelzen. Ich habe auch immer so ein kleines Büchlein neben mir auf dem Nachttisch zu liegen, weil er kann auch wirklich Trost spenden.
Am 30. Mai geht es los mit den Jubiläumsfestspielen bis Ende August.
Unser Klassiker, darf man ja schon sagen, ist das Fontane Lyrikprojekt. Prominente deutsche Schauspieler sind zu Gast und lesen die Balladen und Gedichte zu ganz zeitgemäßer Musik, die extra auch komponiert wird.
Literarische Spaziergänge durch Neuruppin stehen auch auf dem Programm, auf den Spuren Fontanes, der am 20. September 1898 in Berlin starb.